Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Aus Todesangst der Vater verschossen. Das Bezirksgericht Horgen hat die 24-jährige Tochter freigesprochen. Die Notwehr sei berechtigt gewesen. Auf zwei Spuren über die Haarbrücke. Grossbaustelle Zürich West ist Vergangenheit. Ab dem Sonntag läuft der Verkehr normal. Und weniger Lärm beim Laub zusammenblasen. Die Stadt Zürich wechselt von Benzin auf Elektromotoren. Später eine Chance zum Bekanntwerden. An der Ausstellung Jungkunst in Winterthur zeigen junge Künstler und Künstlerinnen ihre Werke. Das Wetter, die Sonne scheint nur in der Höhe. Im Flachland gibt es Zehennebel bei Temperatur um die 15 Grad. Am Mikrofon Margrit Meier. Fünfmal nacheinander hat sie geschossen. Trotzdem war die Notwehr berechtigt gewesen. Das Bezirksgericht Horgen hat heute die Jungfrau, die vor zwei Jahren zu Brieden ihren Vater getötet hat, von jeder Schuld freigesprochen. Sie habe im Affekt gehandelt, weil sie in Todesangst sei. Die Anklage, die 7 Jahre Gefängnis gefordert hat, sieht das anders und will das Urteil allenfalls weiterziehen. Michael Ganz.
Was dort mal in der Wohnung zu Oberrieden genau passiert ist, weiss auch jetzt noch niemand. Die Aussagen der Tochter sind im Prozess widersprüchlich geblieben. Das Gericht hat sich darum dann auf den Tathergang gestützt, den ihm am glaubhaftesten geschonen hat und der auch für die junge Frau am wenigsten belastend ist. Das nach dem Prinzip im Zweifelsfall für die Anklagte. Laut dem Gericht hat der Vater einen 150 Kilo schweren Gewichtheber und Alkoholiker wegen ein paar Herdöpfel Streit gesucht mit seiner Tochter, einem ehemaligen Fotomodell. Zweimal ist er in ihrem Zimmer auf sie losgegangen, beim zweiten Mal hat sie eine Pistole genommen und ihn mit 5 Schüssen getötet. Die Waffe hätte sie nicht gekauft, um den Vater umzubringen, hat der Richter betont, sondern weil sie früher einmal in einem Eifersuchtswahn eine Nebenbuhlerin einschüchtern wollte. Eine merkwürdige Geschichte zwar, aber eine, die nichts mit dem Fall selber zu tun hat. Das Fazit vom Gericht, die junge Frau hat in Notwehr gehandelt. Und auch wenn sie das mit einer Pistole ohne Vorwarnung und gerade mit 5 Schüssen gemacht hat, so sei das trotzdem nicht übertriebene Notwehr gewesen. Die Staatsanwaltschaft, die hat der Anklagten im Prozess nämlich einen sogenannten Notwehrexzess vorgeworfen gehabt, darum auf schuldig plädiert und 7 Jahre Gefängnis gefordert. Aber das Gericht hat es jetzt eben anders gesehen. Die zierliche Tochter hatte gar keine andere Wahl gehabt, als sich auf Distanz gegen ihren schwergewichtigen und gewalttätigen Vater zu wehren. Und dass sie gerade 5-mal abgedruckt hat, sei aus ihrer Todesangst heraus im Affekt passiert. Der Staatsanwalt überlegt sich jetzt, über den Fall ans Obergericht weiterzieht.
Gestresste Autofahrer, verwirrte Velofahrerinnen und Fußgänger. Das Bild des Zürich-West ist bald Vergangenheit. Nach 2,5 Jahren Grossbaustelle bei der Haarbrücke und der Pfingstweidstrasse ist das Durcheinander ab am Sonntag vorbei. Vera Tiragisch.
Ein Monat früher und günstiger als geplant sind die Bauarbeiten rund um die Haarbrücke und die Pfingstweidstrasse fertig. Ab dem Sonntag wird der Verkehr wieder ohne Einschränkungen und nach einem neuen Regime geführt. Der Filmar Reibühl vom Stadtzürcher Tiefbauamt.
In der Hartbrück hat der Langsamverkehr eine neue, komfortable Verbindung zwischen Hartplatz und Bahnhof Hartbrücke. Der Benutzer vom öffentlichen Verkehr hat auf beiden Seiten jetzt Vorfahrt, weil die haben auf beiden Seiten jetzt eine eigene Spur. Und für den Automobilist ist einfach die Situation wiederhergestellt, wie es vor dem Baubeginn war. 2 Spuren Richtung Rosengarten und 1 Spur Richtung Weststrasse.
Auch an der Pfingstweidstrasse ist die Situation für den Autofahrer wie vor den Bauarbeiten. Die Strasse kommt aber neu gestaltet daher, mit zusätzlichen Velo- und Fußweg und mit vielen Bäumen. Die Grossbaustellen nebeneinander führen, das war für die Verantwortlichen eine grosse Herausforderung. Strapaziert worden sind aber auch die Nerven der Anwohner und der Autofahrerinnen, die sich während der Bauzeit immer wieder an neue Situationen haben müssen gewöhnen. Gewöhnen müssen sie sich auch an das neue Verkehrsregime. Der Martin Gucki von der Dienstabteilung Verkehr rechnet nicht damit, dass gerade von Anfang an alles reibungslos läuft.
Nach so langen Bauzeiten und so langen Umleitungen wird es eine gewisse Zeit brauchen, bis sich da der Verkehr wieder eingependelt hat, bis alle ihren Weg wieder gefunden haben. Aber nach ein paar Tagen sollte man sich wieder daran gewöhnt haben und dann wird es wieder viel besser aussehen.
Seine Leute, so der Martin Gucki, tügen natürlich alles genau beobachten und schauen, ob es neu noch kleine Anpassungen braucht. Genau beobachten tut die Stadt auch den Verkehr auf der Hartbrücke. Seit die Westtangente zurückgebaut ist, hat es auf der Hartbrücke deutlich weniger Verkehr. Und das soll auch so bleiben. Die Stadt plant darum auch noch Massnahmen auf der anderen Seite der Brücke, auf der Rosengartenstrasse, sagt der Filmmacher Erbühl.
Da gibt es zwei Stossrichtungen, die wir haben, wo wir mit dem Kanton im Gespräch sind. Das eine ist, dass wir Fußgängerstreifen dort einrichten in der Rosengartenstrasse. Und das andere ist, dass man mit dem Lichtsignal den Verkehr versucht zu steuern, dass es nicht die Stadt gerade wieder überfüllt.
Die Rosengartenstrasse, die muss übrigens auch noch saniert werden, voraussichtlich ab 2013. Eine weitere Baustelle, die aber bedeutend weniger Behinderungen mit sich bringt.
Der Martin Bäumli ist der Panaschierkönig im Kanton Zürich. Er hat bei der Nationalratswahl am Wochenende fast 40'000 Stimmen von Wählerinnen und Wählern von anderen Parteien gewonnen. Das hat das Statistische Amt vom Kanton Zürich mitgeteilt. Auf den Platz 2 und 3 von dieser Rangliste sind die Grünen Bastien Giraud und Daniel Fischer. Wenig Unterstützung von anderen Wählern haben die SVP-Kandidaten bekommen. Der Christoph Blocher zum Beispiel hat gerade mal 6'500 Fremdstimmen bekommen. Unbekannte Täter haben letzte Nacht zu Rüschlicke einen sogenannten Offroader angezündet. Das Auto, das am Strassenrand parkiert war, ist abgebrannt und völlig kaputt. Der Sachschaden liegt bei rund 40'000 Franken. Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilt, ist das Feuer absichtlich gelegt worden. Aufgeflogen ist der Korruptionsfall im kantonalen Hochbauamt schon vor 2 Jahren. Der fehlbare Mitarbeiter ist auch fristlos entlassen worden. Ein Fall, der aber immer noch Fragen aufwirft. Der Regierungsrat Markus Kegi hat damals nämlich einen externen Untersuchungsbericht zu dieser Affäre in Auftrag gegeben. Der ist zum Schluss gekommen, dass es offenbar einige Mängel hat im Hochbauamt. Veröffentlicht worden ist der Bericht nie. Der Tagesanzeiger hat ihn heute publik gemacht. Ich habe mit dem Regierungsrat Markus Kegi heute Nachmittag reden und ihn gefragt, warum die Regierung denn nicht von sich aus informiert hat.
Wie Sie gesagt haben, habe ich im Jahr 2009 so verhandelt. Ich habe den Bericht in Auftrag gegeben, um Transparenz zu schaffen. Der Bericht betrifft aber Vorgänge, die weiterhin, also jetzt immer noch, in einem laufenden Strafverfahren und in einem Personalrekursverfahren hängig sind. Ich kann aber trotzdem vorwegnehmen. Ich habe eine Strafanzeige eingereicht. Es hat eine fristlose Entlassung von dem betreffenden Projektleiter. Es hat eine neue Besetzung von der Ressortleitung gegeben. Dann habe ich das Projektcontrolling optimiert. Wir haben das Berichterstattungssystem verbessert. Wir haben einen Überblick über Kosten, Termin, Qualität, Erreichung und von Projektziel zum Inhalt gehabt. Wir haben Weiterbildungen gemacht in den Bereichen Führungskultur und Projektmanagement. Das war also eine interne Angelegenheit gewesen.
Das sind jetzt alles Konsequenzen, die Sie aufgezählt haben, die Sie gezogen haben. Aber wenn es in einer Abteilung so Missstände gibt, ist es dann nicht die Pflicht vom Departement zu informieren?
Ja, aber interne Information ist wichtig. Missstände, die müssen identifiziert und gelöst werden. Das muss aber im Amt geschehen und nicht im Schaufenster der Öffentlichkeit.
Der Gesamtregierungsrat sieht das ein bisschen anders. Sie haben auch dann nicht kommuniziert, wo der Gesamtregierungsrat für eine Veröffentlichung sich ausgesprochen hat. Warum haben Sie dann nochmal gewartet?
Das ist falsch. Der Regierungsrat hat beschlossen, dass der ehemalige Mitarbeiter Einsicht in den Bericht bekommt. Und das ist umgehend geschehen.
Aber haben Sie nie eine Befürchtung gehabt, dass das irgendwann an die Öffentlichkeit kommt?
Ja, es ist ein laufendes Verfahren, wo wir jetzt haben. Ich habe gesagt, wir haben ein Strafverfahren, das noch läuft, wir haben ein Personalrekursverfahren, das noch laufen tut. Und der Bericht, der war ein Teil für meine Entscheidungsgrundlage, was ich nachher dort an dem Arbeitsplatz neu anordne.
Im Tagesanzeiger hat man heute lesen, dass sie sich offenbar gegen die Veröffentlichung gewehrt haben, weil sie Angst haben um den guten Ruf. Stimmt das?
Primär geht es darum, dass der Bericht Vorgänge anspricht, die eben die im Strafverfahren und im Personalrekursverfahren weiterhin hängig sind. Es stimmt aber auch, dass im Bericht nur ein kleiner Bereich vom Hochbauamt angeschaut worden ist. Es besteht darum eben Gefahr, dass daraus falsche Rückschlüsse aufs Ganze angezogen werden.
Sie haben vorher schon sehr viele Konsequenzen aufgezogen. Es läuft immer noch ein Strafverfahren. Hat denn der Bericht jetzt noch weitere Konsequenzen im Departement?
Ja, die Konsequenzen, die ich vorher Ihnen gesagt habe, die sind jetzt umgesetzt. Und jetzt werden wir weiter schauen. Vor allem ist mir wichtig die Führungskultur und im Projektmanagement, dass das umgesetzt wird.
Der Zürcher Regierungsrat Markus Kegi zum Korruptionsfall im Hochbauamt. 12 Architektenteams aus der ganzen Welt haben sich heute im Stadion Letzigrund getroffen. Sie alle wollen das Projekt für das neue Fußballstadion Zürich auf dem Hardturm-Areal ausschaffen. Mitmachen tut das bekannte Zürcher Team Chigon Guyer, aber auch andere renommierte Architekten aus Spanien, Holland oder Finnland machen am Projektwettbewerb mit. Sabine Meyer war bei der Begrüßung durch den Zürcher Hochbauvorsteher André Odermatt dabei gewesen.
Sehr geehrte Architektinnen und Architekten, buenos dias, bon dia, guten Tag, grüezi miteinander und herzlich willkommen hier im Letzigrund-Stadion in Zürich.
Ein Espresso für die Architekten, 30 Sekunden Begrüßung von André Odermatt und eine lange Liste von Erwartungen.
Sie sollen kein Stadion bauen, um in den Architekturhimmel zu kommen, sondern in erster Linie, um die Fans, die Fußballer und die Betreiber des Stadions glücklich zu machen. Sie müssen nicht Luxus bauen, sondern die Funktionalität ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen. Da braucht es aber auch sehr viel Kreativität.
Das neue Fußballstadion soll mit Solarstrom laufen, muss die strengsten Sicherheitsbedingungen erfüllen, darf maximal 150 Millionen Franken kosten und soll nebenbei auch noch schön sein. Und das heisst, auch den Leuten aus dem Quartier gefallen. Darum der Tipp vom Hochbauvorsteher an die Architekten, die aus Baden, Luzern, Oslo, Madrid oder Rotterdam angereist sind.
Starren Sie also nicht bei Ihrer Wettbewerbsarbeit auf Ihr Zeichenbrett, sondern nehmen Sie den Puls und die Seele des Quartiers auf. Spazieren Sie durch den hinteren Kreis 5, gehen Sie auch in die Weizen, reden Sie mit den Menschen. Es sind diese Menschen, die ihre Ideen letztlich bewerten werden.
Das letzte Wort zum neuen Fußballstadion auf dem Hardturm-Areal hat 2013 nämlich das Volk. Eine Tatsache, die der renommierte Architekt aus Sevilla, der Antonio Cruz, der unter anderem auch schon das Olympische Stadion von Madrid gebaut hat, ziemlich erstaunt. Und es macht ihm auch ein bisschen Angst.
Ich bin ein bisschen afraid in this moment. This is going to be very difficult for us, and it's easier for the people from Zurich because they are living in the city. They know a lot of things about the thinking of the people. It's going to be difficult for us.
Der Antonio Cruz ist überzeugt, dass es für sie besonders schwierig wird sein, den Wettbewerb zu gewinnen. Schwieriger mindestens als für Architekten aus der Schweiz, aus Zürich, wie zum Beispiel das Zürcher Duo Chigon Guyer. Der Mike Guyer auf der anderen Seite sieht Distanz als Vorteil.
Einerseits kennen wir die Verhältnisse, aber wir kennen auch alle eben Bedingungen, so lokale Verhältnisse. Und jemand, der von außen kommt, der kommt unbeschwerter, direkter an die Aufgabe und findet dann vielleicht eine Idee, die wirklich dann einschlägt, wo wir nicht drauf gekommen wären, weil wir einfach zu eingebunden sind und damit vielleicht auch ein bisschen eingegangen im Blickwinkel. Das hat dafür und dawider.
Er nehme aber auf jeden Fall den Tipp von André Odermatt zu Herzen und gehe als Inspiration ins Quartier spazieren.
Die Partie ist für Sie nun angepfiffen. Im Juli 2002 wird das Siegertum erkoren sein. Und ich wünsche Ihnen auf diesem Weg alles Gute.
Der Zürcher Hochbauvorsteher André Odermatt, das war ein Beitrag von Sabine Meyer. Sie knattern, surren und machen Lärm und genau darum nerven sie die Maschinen, die jeden Herbst wieder überall zu hören sind. Die Rede ist von den Laubbläsern. In der Strasse der Stadt Zürich soll es aber schon bald leisiger sein. Die Stadt hat neue Laubbläser mit Elektroantrieb. Das heisst, weniger Krach und weniger Abgas im goldenen Herbst. Der Crispin Zimmermann.
Zum Vergleich, so tönt ein alter Benziner mit 105 Dezibel. Und so ein neuer Elektrolaubbläser mit 92 Dezibel. Künftig haben die Grünstadt Zürich-Mitarbeiter also nicht mehr einen Motor am Rücken, sondern einen Rucksack mit Akkubatterien. Die haben 4 Stunden, dann muss man es wieder aufladen. Die neue Technologie hat aber auch seinen Preis. Die Elektrolaubbläser sind mit gut 3'000 Franken pro Ausrüstung 3-mal teurer als Benziner. Dafür können wir am Batterierucksack auch andere Gartengeräte anschliessen, erklärt der Leiter Werkstatt und Logistik bei Grünstadt Zürich, der Hugo Baumann.
Wir können nicht nur mit dem Laubbläser arbeiten, wir können auch im Sommer oder im Herbst Hecken schneiden mit dem Schneider, also ist multifunktional einsetzbar.
In den letzten paar Wochen hat man die Elektrobläser in der Stadt Zürich getestet. Das Personal und die Bevölkerung haben sehr positiv reagiert. Darum tun wir jetzt die Laubbläserflotte Schritt für Schritt modernisieren, sagt Hugo Baumann.
Also das Ziel ist sicher schon, den Herbst verschiedene Geräte einzusetzen und dann ab nächstes Jahr wirklich vermehrt, dass jeder Bezirk Minimum 1 bis 2 hat. Aber man muss natürlich schon begreifen, dass es auch eine Investition ist, die ein bisschen 2-3 Jahre, sage ich mal, zum Umstellen braucht, dass wir bei Grünstadt Zürich dann nur noch mit Elektrogeräten arbeiten können.
Generell will die Stadt Zürich die Laubbläser effizienter einsetzen und die Zusammenarbeit zwischen Garten, Tiefbau und Entsorgungsdepartement verbessern.
Der Beitrag von Crispin Zummermann.
Übrigens, in 9 Wochen ist Weihnachten. In der Läden gibt es schon Christbaumkugel und Zimtstern und das Horgen hat sogar schon die Weihnachtsbeleuchtung gebrannt. Jedes Jahr früher habe ich das Gefühl und ich bin nicht der Einzige.
Mir stört eigentlich, dass es im Oktober schon eine Weihnachtsbeleuchtung montiert wird. Ich meine, Weihnachten heisst von mir aus vom 1. Advent her bis ungefähr am 6. Januar und nicht schon Ende Oktober, dass man das montiert.
Das ist nicht irgendjemand, der da auch via Leserbrief in der Regionalzeitung reklamiert. Das ist Esther Holm aus Horgen. Und sie ist immerhin einmal als Kantonsratspräsidentin höchste Zürcherin gewesen und auch Kandidatin fürs Horgener Gemeindepräsidium.
Horgen nennt sich Energiestadt und ich denke, eine Energiestadt müsste einfach mit gutem Beispiel vorausgehen.
Da steht sie aber gar nicht gut da, die Energiestadt Horgen, die noch fast im Sommer schon weihnachtliche Lämpchen laufen lässt. Dass die Beleuchtung schon heute Abend nicht mehr läuft, hat aber nichts zu tun mit dem Ärger von der prominenten Horgenerin. Dass die Lämpchen brennt haben, war nämlich bloß ein Test gewesen. Auch Horgen wartet, wie es gehört, religionspolitisch korrekt bis zum Advent.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, 6:12 ist es. Thomas Stöckli, Sabine Gnädinger und Florina Badl, das sind nur 3 von 25 jungen Künstlerinnen und Künstlern, die zu Winterthur an der Ausstellung Jungkunst ihre Werke präsentieren. Die Jungkunst bietet den jungen und ziemlich unbekannten Kunstschaffenden eine Bühne, um ihre Fotos, Bilder und Installationen einem grossen Publikum zu zeigen. Bis zu 7'000 Besucherinnen und Besucher werden nämlich erwartet. Simona Caminada ist die Ausstellung Jungkunst anschauen.
Es sind doch einige Treppen bis ganz rauf. Wer an die Jungkunst will, muss nämlich ins Dachgeschoss der Cityhalle Winterthur hochlaufen. Auf 2'000 Quadratmeter stellen 25 junge Künstlerinnen und Künstler dort ihre Werke aus. Ganz in der Nähe vom Eingang hängen die Fotos von Thomas Stöckli. Nachtaufnahmen in der Natur. Berge mit Schnee bedeckt oder dunkelgrüne Grashügel. Man muss näher ans Foto anstehen, um das Motiv im Dunkeln erkennen können. Was der junge Zürcher Fotograf mit seinen Bildern genau sagen will, das überlässt Thomas Stöckli lieber dem Publikum selber.
Fotografie sollte nicht zu erklärend sein. Also es sollte wie jeder der Betrachter selber so ein bisschen, sich seine Welt vorstellen können.
Der 33-jährige Fotograf ist stolz, dass seine Bilder an der Jungkunst zu Winterthur hängen. Zweimal hat er sich nämlich beworben, bevor es endlich geklappt hat. Unter einem von seinen Bildern kleben bereits 2 rote Punkte. Das heisst, jemand will die Werke von Thomas Stöckli kaufen. An der Jungkunst Winterthur kann man nämlich alle Ausstellungsobjekte kaufen. Die Bilder kosten ein paar 100 bis maximal 4'000 Franken. Die Jungkunst ist eine andere Ausstellung. Zum einen stellen dort nur junge Künstler unter 35 ihre Werke aus und zum anderen soll sie eine Kunstausstellung für Leute sein, die sonst eher nicht an Ausstellungen gehen, sagt Andreas Schmucki, einer der drei Initianten der Jungkunst.
Da denken wir an Leute, das sind nicht unbedingt ganz junge Leute, sondern das sind Leute, die unterdessen ihr Studium beendet haben, ihre Stifte beendet haben, die wissen, was sie anziehen, was sie essen, was sie hören und wie sie ihre Wohnung einrichten. Und an der Wand hat es dann irgendeinen Lito, wenn es gut kommt, oder irgendeinen Delfin, der in den Sonnenuntergang gumpet aus dem Ikea. Und irgendwie halt den Zugang nicht findet zur zeitgenössischer und vor allem auch originaler Kunst.
Mit dieser Ausstellung für das etwas andere Publikum haben die drei Organisatoren eine gute Nase gehabt. Letztes Jahr haben rund 6'000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz die Ausstellung zu Winterthur gesehen. Eine grosse Bestätigung für die Jungkunst, sagt Andreas Schmucki.
Wir finden ganz klar, ja, man hat auf die Jungkunst gewartet. Beziehungsweise habe ich ja mit zwei Freunden von mir, Martin Landolt und Tom Stierli, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wir wollen die Kunstausstellung genau so, wie wir sie uns wünschen. Und das Resultat ist die Jungkunst.
Die Jungkunst ist aber nicht nur beim Publikum immer beliebter, sondern auch bei den jungen Künstlern selber. 250 Dossiers haben die Organisatoren dieses Jahr zugeschickt bekommen. Über die letzten Jahre haben sie durch die Jungkunst können ein Wissen und ein Gespür für junge, gute Kunst entwickeln, sagt Andreas Schmucki. Jeder aber auf seine Art und Weise.
Sind wir drei auch sehr unterschiedlich, wie wir ticken. Also, der eine ist eher so ein bisschen mit dem Technischen, der andere ist mehr so in dem Sinn die Werkentwicklung. Ich ganz persönlich bin sehr intuitiv, was es auch angeht. Also, das Gespür dafür.
Vom Gespür von diesen drei Kunstfreunden hat auch die 27-jährige Sabina Gnädinger aus Winterthur profitiert. Die Jungkünstlerin stellt an der Jungkunst eine grosse, weisse Installation aus gefaltetem Papier aus. Ausgesehen wird das ein bisschen wie ein grosses Cocktailschirmchen.
Die Installation trägt den Titel «Balgendes Weiss». Also eigentlich sind das Eisfächer. Und einerseits ist die Erinnerung bei mir vom Cocktailtrinken, von der Ferien. Andererseits aber auch vom Glassessen von früher mit meiner Großmutter haben wir die Schirmchen drauf gehabt. Und mich hat das einfach sehr fasziniert, wenn ein Objekt mit diesem Material von der Fläche in einen Raum gehen kann.
Gerade hinter der Installation von Sabina Gnädinger hat eine junge Bündnerin ihre Bilder aufgehängt. Die Florina Badell malt keine Bilder, sie stickt Bilder. Hunderte kleine Einstiche sind mit Fäden, Haar, mit Schmetterlingsflügeln oder Tiergebissen miteinander verbunden. Es ist eine feine Kunst und eine, die viel Geduld braucht, um sie zu machen. Vielleicht auch ein Handwerk, das man nicht unbedingt einer 28-jährigen Frau zuschreiben würde.
Fäden sind für mich so, es hat auch etwas von einer Verarbeitung und etwas von einer Kraft, die hineingestochen wird in diese Bilder. Und diese Qualität oder diese Atmosphäre, das geht für mich nur mit Sticken.
An einem Bild, das an der Jungkunst ausgestellt ist, hat Florina Badell mehr als ein Jahr lang daran herumgestickt. Für die jungen Künstlerinnen und Künstler ist die Ausstellung Jungkunst ein gutes Sprungbrett. Für die meisten von ihnen ist es sogar die erste grosse Ausstellung überhaupt. Die Jungkunst ist nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Treffpunkt geworden. Und zwar für Galeristen, die dank der Jungkunst auf neue junge Talente aufmerksam werden. Und Andreas Schmucki, der sagt auch:
Wir haben jedes Jahr ein, zwei Künstler, die nach der Jungkunst wirklich definitiv von der Kunst leben können.
Der Beitrag von der Simona Caminado. Die Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler kann man anschauen, ab heute bis am Sonntag in der Cityhalle zu Winterthur. Wer in den nächsten Tagen in die Höhe kann, der hat es gut. Das heisst nämlich Tag für Tag, unten grau, oben blau. Der Wetterbericht von SF Meteo mit dem Felix Blumer.
In der Nacht ist es leicht bewölkt und gegen den Morgen bildet sich über dem Flachland wieder Nebel und Hochnebel. Weil die Brise leicht anzieht, liegt morgen die Obergrenze der Nebelschicht im Bereich zwischen 1000 und 1200 Meter rein. So wie es aussieht, löst sich der Hochnebel höchstens teilweise auf. Außerhalb vom Nebel und auf der höchsten Erhebungen im Oberland ist es zwar sonnig, aber auch nicht strahlend schön. Von Südwesten ziehen zeitweise Wolkenfelder vorbei. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh rund um Zürich bei etwa 3 Grad. Am Nachmittag gibt es dann in der Nebelschicht nur etwa 8 Grad. Außerhalb vom Nebel sind aber durchaus 14 Grad möglich. Am Wochenende wird die Brise wieder etwas schwächer und damit sinkt die Nebelobergrenze gegen etwa 900 Meter ab. Der Nebel löst sich auch am Wochenende nur teilweise auf. Außerhalb der Nebelschicht, da ist es aber wiederum ziemlich sonnig, auch wenn Selbst am Wochenende Wolkenfelder vorbeiziehen, das vor allem dann auch am Sonntag und speziell Richtung Rande zu. Im Nebel gibt es kaum mehr als 8 Grad, sonst liegen am Wochenende die Höchstwerte bei 15 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region vom heutigen Tag. Die 24-jährige Frau, die vor 2 Jahren zu Oberrieden ihren Vater verschossen hat, ist heute freigesprochen worden. Das Bezirksgericht Horgen hat die Tochter von jeder Schuld freigesprochen. Sie hat im Affekt gehandelt, weil sie in Todesangst war. Notwehr sei berechtigt. Der Staatsanwalt, der 7 Jahre Gefängnis gefordert hat, sieht es anders. Er will das Urteil allenfalls weiterziehen. Die riesige Baustelle auf der Haarbrücke und neben der Haarbrücke, die viel Nerven gekostet hat, ist bald Vergangenheit. Die Haarbrücke ist fertig saniert, Neugestaltung von der Pfingst-Weidstrasse mit dem Tram Zürich West und der Umbau von der ehemaligen Westtangente sind sozusagen abgeschlossen. Ab dem nächsten Sonntagabend ist wieder Normalbetrieb für die Autofahrer, Velofahrerinnen und für die Fußgänger. Es darf nicht mehr als 150 Millionen Franken kosten, es muss mit Solarstrom laufen, es muss schön zum Anschauen sein und vor allem muss es optimal sein zum Fußballspielen. Das sind Bedingungen, die der Zürcher Stadtrat für das neue Fußballstadion auf dem Hartturm-Areal stellt. Heute war der Abpfiff vom Projektwettbewerb. 12 Architektenteams aus der ganzen Welt machen mit. Im Sommer 2012 wird der Stadtrat das Siegerprojekt bekannt geben. Die Stadt Zürich will in Zukunft das Herbstlaub nicht mehr mit lauten Maschinen, die knattern, zusammenblasen. Sie wechselt den Herbst zum ersten Mal von Benzinmotoren um auf Elektromotoren. Die laufen mit Batterien und sind viel leiser als Benzinmotoren. Die Stadt will noch diesen Herbst 12 Stück von diesen Maschinen anschaffen. Und das war es von heute. Verantwortlich für die Sendung war Hans-Peter Künzer. Am Mikrofon Margrit Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.